Hallo und willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von Der Seminarbetrieb. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Heute begrüße ich hier im Podcast meine liebe Kollegin Nicole Grün. Nicole ist selber Coach, Nicole ist Trainerin, Nicole ist Lehrtrainerin und Lehrcoach. Also sie bildet auch Coaches aus. In verschiedenen Dingen, unter anderem in Mimikresonanz. Hallo liebe Nicole.
Hallo liebe Annette.
Grüß dich. Ach, grüß dich. Nicole, ich starte jeden Podcast immer mit einer steilen These oder einer Behauptung. Mhm. Ich hau jetzt mal meine Behauptung zur Mimikresonanz raus und bin gespannt, was deine Antwort darauf ist. Also, ach, Mimikresonanz, das ist doch nur der neue heiße Scheiß der Coaching-Szene.
Ja. Du, ja. Ich stehe total auf heißen Scheiß. Also ich meine, es ist ja nicht neu, weißt du? Das ist, da fängt ja schon mal die große Herausforderung bei deiner steilen These an, dass die Emotionserkennung über die Mimik, wobei die Mimikresonanz ja mittlerweile viel mehr umfasst als nur die Mimik, die umfasst ja jetzt mittlerweile auch tatsächlich das gesamte Portfolio der Körpersprache, aber das ist ja insgesamt keine Erfindung der Neuzeit. Also die Grundlagen der Emotionserkennung durch, ich sage jetzt mal, menschliches Verhalten, sei das ob über mimisch-muskuläre Ausdrücke oder über körpersprachliche Ausdrücke, die gibt es seit Anbeginn aller Zeiten, viel älter sogar als unsere Sprache. Unsere Sprache ist ja, glaube ich, erst 35.000 Jahre alt. Mhm. Vorher haben wir nur so agiert. Die Frage ist, wie das so vor 35.000 Jahren mit den Coaches war. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau.
Naja, das hat man vielleicht anders genannt.
Ja, ne, da war das der Verhaltensschamane oder so irgendwas. Also der kam dann eben mal rum und hat genauer in die Gesichter geguckt. Ja, insofern ist die Körpersprache, die Mimik keine neuzeitliche Erfindung. Heißer Scheiß in der Coaching-Szene, auch da. Die Mimikresonanz ist ja mittlerweile als Methode von Dirk Eilert kreiert, ja auch schon, ich glaube, 8 Jahre oder 9 Jahre alt. Ja,
also ja, sie ist aber mittlerweile ist es, oder ich habe das Gefühl, zur Zeit ist es echt so ein bisschen auch ein Hype. Also es ist jetzt überall angekommen, in allen Ecken der Branche.
Ja.
Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass gerade Mimikresonanztrainer überall so aus dem Boden sprießen.
Ja,
gibt viele
davon. Ja, wobei im Vergleich gesehen zu, also Google mal Führungskräftetrainer, ich glaube, da ist die Zahl der Mimikresonanztrainer wahrscheinlich so verschwindend gering im Verhältnis, weil ich weiß gar nicht, wie viele Führungskräftetrainer es in Deutschland gibt. Hunderttausende, schätze ich mal. Ja, und ich glaube, bei den Mimikresonanztrainern sind wir so 150 gerade in Deutschland. Ja, das ist ja...
Wow. Also ich hätte gedacht, es wären schon mehr, weil ich finde, dass es in den sozialen Medien doch auch deutlich zugenommen hat.
Ja, hat vielleicht tatsächlich aber auch den Hintergrund der Aktualität, Annette, dass es natürlich daran liegt, dass wir jetzt durch die Mund-Nasen-Schutzpflicht wirklich vermehrt, ich sag mal, auf so Themen stoßen wie, was können wir denn jetzt vielleicht beim Gegenüber nicht mehr sehen? Oder worin liegen Missverständnisse inbegriffen, wenn uns quasi ein großer Teil des Gesichtes fehlt? Oder was können wir denn trotzdem sehen? Ne? Und dass da natürlich dann auch so eine Präsenz eher aufpoppt.
Ja, danke für die Antwort. Hör mal, Mimikresonanz erhöht unsere Empathiefähigkeit. Ist das so?
Ja, das ist so. Sich damit zu beschäftigen, Emotionen beim Gegenüber erstmal wahrzunehmen, hat ja auch immer was damit zu tun, ich sag mal, seine Aufmerksamkeit, seine Wahrnehmung zu schärfen. Und Also Mimikresonanz, müssen wir auch immer bei der Methodik bleiben, beinhaltet ja auch schon das Resonanzprinzip. Also das, was du wahrgenommen hast, dafür zu nutzen, um mit dem anderen eine Beziehung aufzubauen. Ja, in Resonanz zu gehen, miteinander zu schwingen. Und je mehr du dich natürlich auf andere einlässt und je genauer du hinguckst, umso mehr kommst du gegebenenfalls auch mit deinen eigenen Emotionen in Kontakt. Wissenschaftlich schon so festgelegt durch Sachen wie Facial Feedback, also wenn wir da mal ins Thema einsteigen, ne? Also mimische Muskulatur ist direkt verknüpft mit dem limbischen System, unserem Emotionszentrum im Gehirn. Und wir bekommen Impulse vom Emotionszentrum an die mimische Muskulatur. Das ist aber keine Einbahnstraße, das geht auch rückwärts quasi. Mimische Muskulatur bildet etwas ab, passt es zu einer Emotionsfamilie, bekommt das limbische System einen Impuls für die Emotion. So, das heißt, du wirst natürlich dadurch auch ein Stückchen einfühlsamer, ja, kriegst mehr Einfühlungsvermögen, weil du dich natürlich auch mit Befindlichkeiten mehr auseinandersetzt.
Mhm. Und sie auch besser benennen kann im Zweifelsfall, wenn ich das gezielt trainiere und erlerne.
Ja, also nicht nur im besten Fall, das ist eine große Aufgabe der Mimikresonanz. Und aus meiner Sicht, Annette, das viel herausfordernder, naja, so ähnlich heißt das Wort, glaube ich, als zu lernen, was ein paar Muskeln im Gesicht machen. Ja, also ich sag mal, du kannst ein paar Muskeln auswendig lernen und kannst auswendig lernen, was weiß ich, was die Augenbrauen machen. Ne? Die können sich nach oben ziehen, dann hast du eine Bogenform. Die können sich nach oben und in der Mitte zusammenziehen, dann kriegst du so eine Wellenform rein. Das kannst du auswendig lernen. Ja? Ja. Die viel größere Herausforderung liegt darin, Trendschärfe in der Sprache zu haben. Also dir wirklich wieder auch bewusst zu werden, welcher Gefühlsbegriff gehört denn zu welcher Emotion, um die dann benennen zu können.
Das ist spannend.
Ja.
Ja, das ist was, das beobachte ich auch im Coaching sehr häufig, also im Emotionscoaching, wenn ich Gefühlsbegriffe anbiete, dass ganz oft erstmal von den Klientinnen und Klienten auch kommt, nee, das ist es nicht, nee, das ist es auch nicht, nee, das ist es auch nicht. Und wenn ich ein Wort, ein sehr beschreibendes Wort nehme, dann sagen die oft ja. Also die sagen ja zu, fühlt sich das irgendwie flatterhaft oder blumig oder warm, dann können die sagen ja und brauchen eine ganze Weile, um für sich selber klar zu kriegen, wie benenne ich eigentlich die Emotion, die ich gerade spüre.
Ja, wobei jetzt also die Begrifflichkeiten, die du genannt hast, ja eher beschreibend sind. Ne?
Genau, habe ich auch gesagt. Ja.
Für, ich sage jetzt mal, Qualität oder sowas eines Gefühls. Also ich kenne das ja auch aus dem Coaching, so die NLP-Fragen im WAKOK, die du so machst, um zu sagen, wenn ich das Gefühl in meinem Körper habe, wie könnte ich es denn noch genauer beschreiben, als ich sage jetzt mal als Form oder fühlend. Und bei der Sprache geht es tatsächlich mehr darum, auch treffsicher zur Emotionsfamilie zu gehören. Also ich sage ganz oft als Vergleich, so für den ersten Schlag, um Menschen damit mal in Kontakt zu bringen, sie sollen mal wirklich spontan sagen, zu welcher Emotionsfamilie enttäuscht gehört und zu welcher Emotionsfamilie frustriert gehört. Mhm. Weil da fängt ganz oft schon so das an, bin ich mir überhaupt sicher, wo das hingehört?
Ja.
Und das sind tatsächlich Übungen, die wir in den Trainings auch mit den Teilnehmern ganz explizit machen, ja, über Gefühlsbegriffe zu sprechen und die auch zuordnen zu lassen, damit du so ein bisschen ein Gespür dafür bekommst, was gehört wohin. Ja? Und das machen wir auch nicht nur aus Spaß, sondern das machen wir vor allen Dingen oder auch deshalb, weil es eine Studie gibt von Lieberman, die heißt Putting Feelings into Words. Und die besagt, dass wenn du es schaffst, Gefühle richtig zu erkennen und dann mit dem richtigen Emotionsbegriff, mit dem richtigen Gefühlsbegriff zu benennen, dass sich dann quasi, wenn du dir so vorstellst, so, wir sind so in der Emotion, dann brennt so der Emotionsherd im Gehirn und da bist du für rationale Aussagen null erreichbar. Ja, wenn du es schaffst, die richtig zu benennen, dass sich der Emotionsherd dann rascher abkühlt und Männer auch, ja, Männer sind auch Menschen. Und Männer und Menschen, Menschen eben schneller wieder für rationale Argumente erreichbar sind. Also insofern ist das tatsächlich auch in der Wirksamkeit nachgewiesen.
Spannend.
Ja.
Jetzt hast du es ja schon anklingen lassen, du bildest ja in der Mimikresonanz aus. Also man kann sich bei dir in kleiner und großer Form ausbilden lassen. Ich habe eben schon mal ein bisschen nochmal gespinst auf deiner Website. Mhm. Wenn da Coaches jetzt zu dir kommen und sagen, ja, ich möchte das mal schnuppern oder ich möchte das so richtig lernen in der größeren Ausbildung, hast du das Gefühl, dass die wirklich auch selber oft diese, ich nenne es jetzt mal, Wortfindungsschwierigkeiten in Emotionsangelegenheiten haben?
Also es gibt wie...
Also dieses Lernen dieser Begriffs, ja. Dieser Emotions... wie heißt das? Emotionsfamilie.
Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, dass ich immer wieder in den Trainings vorstelle. Also du kannst bei mir, ich sag mal, die Anwendung der Mimikresonanz im Alltag lernen. Bei der Mimikresonanz, nur damit wir da nicht irgendwie in eine Vermischung kommen, bilde ich keine Trainer oder irgendwas aus, sondern du kannst bei mir halt das Wissen erlernen, um es dann in deinem Alltag als Coach und Trainer anzuwenden. Da erlebe ich es ganz oft auch bei den größten Profis, dass die genau diese Übung, wenn es darum geht, die Gefühlsbegriffe einzuordnen zur Emotionsfamilie. Ja, und auch da nicht nur den Gefühlsbegriff zur Emotionsfamilie einzuordnen, sondern auch mal abzustufen. Also, wo ist denn das meiste emotionale Potenzial und wo nimmt das emotionale Potenzial ab? Also, ne, wie stark das angefüttert ist mit Emotionen. Dass da selbst die größten Profis Herausforderungen haben, die Begriffe zuzuordnen und da stark in die Diskussion einsteigen bei der Gruppenübung, um sich da reinzufühlen. Ne? Und also ich gebe immer den Tipp zu sagen, benutze das Embodiment. Also spür dich mal ein, wie du dich fühlst, wenn du sagst, ich bin sauer. Im Unterschied zu, ich bin frustriert.
Ja. Ne? Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht mal ein Beispiel einer solchen Emotionsfamilie geben?
Ja.
Damit wir ein bisschen einfühlen können in das, was wir gerade als so problematisch oder, sagen wir mal, mit Potenzial versehen beschreiben.
Naja, also wir haben das, womit wir arbeiten in der Mimikresonanz, das sind insgesamt 12 Primäremotionen, die kulturübergreifend gleich ausgedrückt werden. 7 davon werden kulturübergreifend gleich über die Mimik ausgedrückt. Und 5 weitere werden kulturübergreifend gleich ausgedrückt über Mimik und Körpersprache. So, und wichtig zu wissen dabei ist auch, dass Emotionen immer durch einen bestimmten Trigger ausgelöst werden. Und auch diese Trigger und auch das, was die Emotion für uns sicherstellt, ist kulturübergreifend gleich bei diesen 12. Das ist immer wichtig, um das auch mitzudenken und zu sagen, ah ja, ne, das ist also auch bei jedem Menschen gleich und es ist nicht nur, weil ich da einen Manager sitzen habe, der zum Coaching kommt und ich sage es mal, eine Kunsttherapeutin sitzen habe, dass bei denen Ärger durch was anderes ausgelöst wird, ne? Nur weil der eine halt so ein Machertyp ist und die andere vielleicht eher ein Bewahrer, ein Harmonietyp ist, ne? Sondern es wird bei allen Menschen gleich ausgelöst. So, und wir haben bei den 7 PFEs, also die Purely Facials, die nur kulturübergreifend gleich oder die kulturübergreifend gleich nur über die Mimik ausgedrückt werden, haben wir Überraschung, so ein bisschen als eher neutrale Emotion. Dann haben wir Angst, Trauer, Freude, Ärger, Ekel und Verachtung. So. Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal, ich finde halt gerade, wenn wir diese Begrifflichkeiten mit frustriert und enttäuscht, wenn wir die quasi dazu mal nehmen, dann gehört frustriert eben in die Emotionsfamilie Ärger. Und enttäuscht gehört zur Emotionsfamilie Trauer. Mhm. Und genauso auch zu unterscheiden zwischen zum Beispiel, wenn du jetzt hättest abgeneigt sein, ja, und vielleicht herablassend.
Ja. Ja.
Das sind auch 2 unterschiedliche Emotionsfamilien, weil abgeneigt sein gehört zum Ekel, herablassend sein gehört zur Verachtung.
Ja.
Und sich da wirklich. Und weißt du, es geht dabei auch nicht darum zu sagen, ja, wenn ich da jetzt einen Fehler mache, dann fliegt mir das ganze Coaching um die Ohren oder so. Ja, das ist auch Quatsch. Sondern es geht tatsächlich mehr darum, auch in die Gefühlswelt des Gegenübers mit einzusteigen. Und also ich habe es persönlich noch nicht erlebt, selbst wenn du vielleicht mal mit einem Begriff daneben gelegen hast. Ja, also wenn du irgendwie beim Gegenüber was wie Ekel oder Verachtung wahrnimmst, dann kommst du ja jetzt nicht plötzlich mit einem Begriff aus der Emotionsfamilie Freude. Ja, also ja. Das passiert ja eher selten. Aber dass du dann vielleicht da aus dieser Ecke was nimmst und dem Klienten einen Begriff anbietest. Und selbst wenn die Leute so wie du das gesagt hast, dann sagen, nee, das ist es noch nicht ganz, dann kommen die ja ins Nachdenken. Genau. Und sagen, dann könnte ich nee, es ist eher Punkt, Punkt.
Ja. Also ist diese Fähigkeit, so, die ich da erwerbe, wirklich auch eine sehr, also gar nicht mal nur eine Hilfestellung für mich als Coach. Also es gibt ja so ein bisschen so diese Vorstellung, dann sehe ich beim anderen immer alles. Also ich habe ja selber auch mal beim Dirk Allert eine Ausbildung gemacht. Wir haben uns da kennengelernt oder noch mal näher kennengelernt. Ich bin da hingefahren und dachte echt so, Gott, wenn der Dirk mir ins Gesicht guckt, der kann das alles lesen. Ja?
Ja.
Das ist ja schon auch vielleicht so ein bisschen so eine Befürchtung. Aber es geht ja dann im Letzten gar nicht drum, dass ich beim Gegenüber eventuell nur schneller oder treffsicherer vielleicht Emotionen auch erkennen kann, sondern es geht auch darum, im Grunde bei der Mimikresonanz mein Rundumwissen zum Thema Emotionen und wie drücken die sich aus, zu vertiefen und zu erweitern.
Ja.
Habe ich das richtig so jetzt von dir aufgenommen?
Absolut richtig zusammengefasst. Also es geht tatsächlich um das tiefere Wissen, zu verstehen, was Gefühle für uns sicherstellen wollen. Mhm. Ja, und dass es keine guten oder schlechten Emotionen gibt.
Mhm. Ja, weil Emotionen, das ist erstmal ohne Wertung zu sehen.
Also das, was es sein kann, ist, dass wir eine Emotion als eher angemessen oder eher unangemessen in einem Kontext empfinden oder dass sie eher funktional oder eher dysfunktional ist. Das kann aber jede Emotion sein. Also ich habe jetzt nicht nur, weil ich sage, oh, Freude, das hört sich so super schön an und das ist immer toll, ja. Freude kann auch in einem bestimmten Kontext nicht mehr die Funktion für uns haben, ja, die Freude für uns sicherstellen soll, nämlich so auf Kooperation aus sein, ja. Also, dass wir eben Beziehung pflegen und kooperativ im Leben arbeiten, ja, in dem Kontext. Das kann auch Situationen geben im Leben, wo das nicht mehr gut für dich ist oder wo du das nicht mehr als gut empfindest. Und das ist eben auch sehr, sehr persönlich. Ja. Mhm. Deshalb für mich immer ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, es gibt keine guten und keine schlechten Gefühle. Ja. Es gibt nur Kontexte, wo es vielleicht eher passt oder eher nicht passt oder wo es für mich als Mensch, als Person eher angemessen oder eher unangemessen ist.
Mhm. Und das Sprich den Satz zu Ende, bitte.
Nee, das war so. Und das ist wichtig. Das war mein Ausrufezeichen.
Nicole, du hast auf deiner Website einen Slogan stehen. Sei emotiogen.
Das, was heißt das denn? Das ist das Wort. Emotiogent.
Emotiogent, da habe ich mich verschrieben. Trotzdem bleibt es eine Wortschöpfung. Erklär mal.
In der Emotiogent versteckt sich eine Wortschöpfung aus emotional und intelligent, also emotional intelligent. Sei emotional intelligent. Also ich habe mich, als ich vor 20 Jahren mit dem Trainerdasein begonnen habe, dem Thema EQ verschrieben. Das war tatsächlich damals schon auch auf meiner ersten Visitenkarte drauf, das EQ, ja, weil ich gesagt habe, für mich ist es ein ganz wichtiger Punkt, das wertschätzende Miteinander zu fördern. Und so kam die Mimikresonanz für mich quasi mit zu meinem Portfolio, mit zu meinem, ich sage es mal, Schatz an Methoden, auf die ich zugreifen kann, und hat das Ganze auch nochmal so rund gemacht. Also das war einfach absolut ergänzend und das war für mich so, dass ich gesagt habe, ja, das ist es, das passt zu meiner Grundhaltung. Und daher emotional intelligent.
Sehr schön. Mir gefällt es sehr, die Herleitung. Ich glaube, dass das auch in der Zeit, in der wir jetzt heute leben, und wir haben ja gerade auch eine sehr intensive Zeit hinter uns und eine immer noch intensive Zeit, in der wir gerade leben durch diese Corona-Pandemie. Ich glaube, dass viele Leute gerade nochmal neu entdeckt haben, was Emotionalität bedeuten kann, weil wir auch so nochmal so sehr stark auf uns selber zurückgeworfen sind, weil das Leben eine nicht geplante Entschleunigung außerordentlichen Ausmaßes erfahren hat. Mhm. Und ich glaube, die Menschen haben deutlich mehr Zeit wahrzunehmen gerade.
Mhm. Wobei, also jetzt so beim Zuhören ist mir gerade so, das eine ist emotional sein, ja. Ja, wir sind emotional. Die große Kunst liegt ja darin, deine eigenen Emotionen, und jetzt spreche ich halt mal auch für mich, für uns als Coaches, ne? Oder für mich, für uns als Trainerinnen, Trainer, deine eigenen Emotionen zu kennen, also zu wissen, wie fühlt sich das an, ja, wenn ich ärgerlich bin, wenn ich traurig bin, Punkt, 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 weil auch das erlebe ich ganz häufig, dass viele von uns bedingt durch Erziehung, soziale Systeme, Punkt, den Zugang zu der einen oder anderen Emotion nicht mehr so klar haben, ja, weil das gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Frauen, die aggressiv sind, ja, das sind, weiß ich nicht, Kampflesben oder Asoziale. Ein Indianer weint nicht, ja. Also ich sage mal, stell dir einen Vorstandsvorsitzenden vor in so einer Vorstandssitzung, der anfängt zu heulen. Das ist ein No-Go in unserer Gesellschaft. Also verlierst du vielleicht irgendwann auch so ein bisschen das Gespür dafür, wie sich so die ein oder andere Emotion anfühlt. Oder was ich sehr oft erlebe, ist, wenn wir zum Thema Verachtung kommen, dass gerade Trainer zu mir sagen, also ich verachte doch nicht, ich bin doch Trainer. Ne? Ja, ja, oh. Dann, ja, oder Coach, also als wäre das so eine angeborene Emotion, also eine Emotion, die du, weil du Trainer bist, da angeboren nicht mehr lebst oder nicht mehr empfindest. Ne? Und das ist völliger Quark. Du hast nur manchmal nicht mehr so einen genauen Bezug dazu. So. Und den wiederherzustellen, ja, emotional sein und zu wissen, was fühle ich da, ist das eine. Und das andere ist für mich der wichtige Punkt. Wenn du Menschen begleitest, egal ob du das als Coach machst, als Trainer, als Führungskraft, als Eltern, als wer auch immer, whatever, ja, deine eigenen Gefühle und deine innere Balance auch im Griff zu haben und nicht zu sagen, ja, das ist eine unfassbar schwierige Situation, in der wir uns seit 3 Monaten befinden, die wir, guck mal, Annette, hätte uns das jemand im Januar gesagt, dem hätten wir einen Vogel gezeigt.
Das stimmt. Ja. Ja, das hätte ja niemand für möglich gehalten, was wir jetzt gerade erleben. Ja,
so. Oder ich habe das neulich gerade gesagt, jetzt denk doch mal nach, in Europa waren die Grenzen zu. Alter, wie krass ist das? Ja, unvorstellbar für uns mit unserem Freiheitsgedanken, bla bla bla. Ja, also es ist eine emotional extrem anstrengende Situation und auch eine Berg- und Talbahn für viele. Auch für viele in unserer Branche, die Trainings abgesagt bekommen bis zum Ende des Jahres oder bis ins nächste Jahr hinein. So, und jetzt geht's aber darum, dich auch wieder zu regulieren, also zu wissen, wie schaffe ich es denn zu erkennen, was die Emotion für mich sicherstellen will, das wertzuschätzen und dann aber wieder eine innere Balance herzustellen. Ne? Und damit die Emotionalität zwar zu leben und zu erleben, ihr aber nicht so viel Kraft und Macht zu geben, dass sie die Chance hat, mich wirklich komplett auszunocken.
Also ihr nicht das Ruder
überlassen. Darin liegt die große Kunst.
Ja, das stimmt.
Im Emotionswissen.
Genau, das meinte ich nicht. Also wir haben ja auch einen Bereich, also mittlerweile ist es so ein bisschen zum Unwort geworden, was sich auch schon wieder erholt, nämlich die Achtsamkeit. Da ist ja schon, Entschleunigung ist ja ein großes Thema. Und Entschleunigung hilft ja schon, das meinte ich eben, immer, dass wir noch mal deutlicher an uns rankommen, dass wir Dinge einordnen können, die in so einer schnelllebigen Zeit, wo ich im Grunde Termin nach Termin abhake, To-Do nach To-Do abhake, da merke ich vielleicht noch irgendwie so diffus, dass da was ist, aber ich gehe auch schneller drüber und ich glaube, dass das auch mit dazu führt, dass wir nochmal eine Art neues Training brauchen, um die Emotionen, die wir selber empfinden und die natürlich auch in unserem Umfeld sind, wertneutraler sehen, wahrnehmen und dann auch irgendwann benennen zu können. Also das finde ich schon, dass das, dass viel mehr Leute auch irgendwie an einem Punkt waren, weil sie halt eine andere Art von Erschöpfung wahrgenommen haben, andere neue Formen von Überforderung wahrgenommen haben, nochmal anders an Emotionen ranzukommen, die wirklich auch irgendwo verborgen waren, so ein bisschen verschüttet. Das habe ich in dieser Zeit jetzt schon wahrgenommen. Der Paul Ekman, das ist ja der, ich sag mal so ein bisschen der Urheber des Ganzen, ne? Der mit seinen ethnologischen Studien da ja schon, der hat schon eine Pionierarbeit geleistet, was die Erkennung emotionaler Gesichtsausdrücke, so nenne ich es jetzt mal, angeht. der hat ja irgendwann auch eine innere Kurve gekriegt hin, dass unser Bewusstsein für uns selber, unser Dasein im Augenblick, unser Gefühl, unser Mitgefühl, Emotionen, dass das alles irgendwo miteinander verwoben ist und zusammenhängt, und hat auch mit dem Dalai Lama da gut zusammengearbeitet. Und in der Tat haben die beiden ein Buch zusammengeschrieben, das heißt Gefühl und Mitgefühl, emotionale Achtsamkeit und der Weg zum seelischen Gleichgewicht.
Mir bellt der Hund, Annette.
Bei dir macht gar nichts, Mama. Das, dann ist er wohl gerade erregt, würde ich mal sagen. In welche Emotionsfamilie würde das eigentlich gehören?
Erregung? Du meinst dieses Arousal, Emotionsfamilie, Erregung ist die Frage, ob das nicht eher dann tatsächlich in Stresslevel geht. Ne? Aber das, was bei ihm der Auslöser ist, Beschützerinstinkt, ich gehe mal davon aus, bei ihm hat es was mit Ärger zu tun, ja? Weil er versucht, sein Terrain zu schützen. Übrigens auch sehr spannend, weil du gerade von Ekman und Pionierarbeit gesprochen hast. Ich glaube, der Pionier, der größte Pionier, auf dessen großen, stabilen Schultern wir stehen, ist übrigens Charles Darwin, der sich auch mit Emotionalität bei Tieren beschäftigt hat. Ne? Und Hunde sind eben schon sehr, sehr viele Jahre, Jahrtausende unsere Begleiter. Und Hunde haben sich natürlich auch viel von Menschen abgeguckt, was so auch Mimik angeht. Aber nichtsdestotrotz, ich sag mal, dieses Erregungsarousal, in dem der Hund hier ist, ist eher Aggression zeigen, weil ein Hund, der bellt, beißt erstmal nicht per se, nicht, ne, kannst du nicht auf jeden überstülpen, aber beißt erstmal nicht per se, weil es Imponiergehabe ist. Ne? Also je lauter und aggressiver du auftrittst, umso eher kannst du jemand anderen vielleicht verschrecken. Und da sind ja Hunde und Menschen nicht so ganz unähnlich in manchen Verhaltensweisen.
Ne? Nicht unähnlich. Es gibt ja auch den Hundeblick, den man so aufsetzen kann. Ja. Schade, wir haben jetzt einen Podcast, ne? Wir können das hier so, wir sehen uns gerade, aber das, die Hörer sehen es leider nachher nicht, wie schön wir den Hundeblick
machen können. Wir den Hundeblick machen könnten, genau. Und Hunde wissen das sehr gut, deshalb sage ich, die haben das gelernt, wie sie uns manipulieren können mit dem Hundeblick. Ne? Der funktioniert nämlich im Regelfall ganz gut, zumal ja auch ganz viele Hundegesichter unser Kindchenschema irgendwie immer noch bedienen, ne? Weil da so große Augen drin sind. Also vielleicht mal abgesehen von, keine Ahnung, deutscher Dogge, wo viel großer Kopf ist oder so. Mhm. Aber um auf den Paul Ekman mal zurückzukommen, Paul Ekman hat sicherlich da viel auch an Arbeit geleistet zur Thematik. Was Ekman aber tatsächlich ja hat, ist mit das beste Marketing von all den Wissenschaftlern. Ne? Deshalb steht er da so im Vordergrund. Da waren aber viele andere, also Haggard und Isaacs und ganz viele andere, die auch zu dem Thema sehr viel beigetragen haben und auch ganz viel Forschung betrieben haben. Ekman hat das eben sehr klug genutzt und natürlich auch durch so Sendungen wie Lie to Me in unsere Wohnzimmer gebracht. Ja, und damit auch ein bisschen Bekanntheit
erreicht hat. Ich persönlich finde, Lie to Me ist, also die ersten beiden Staffeln finde ich großartig. Die haben mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also jetzt mal einmal ist das eine spannende Krimiserie einfach, aber auch die Thematik, finde ich, ist da schon so für die Allgemeinheit echt gut verpackt.
Ja, bei der ersten Staffel war Ekman noch wissenschaftlicher Berater. Ja. Deshalb ist es da tatsächlich auch noch, also man merkt einen qualitativen Unterschied, finde ich, von 1 zu 2, weil da bei 1 ist der Fokus noch mehr tatsächlich auf dieser Thematik Erkennung. Stimmt. Ja. Wobei man hier natürlich auch sagen muss, hier steht die Lügenerkennung im Vordergrund. Die Methode der Erkennung von Mikroexpressionen, also das, was auch in der Mimikresonanz ein großer Teil ist, den die lehren, nämlich die Erkennung von schnellen mimisch-muskulären Bewegungen, die unwillkürlich ohne dass wir das steuern können, ausgelöst vom limbischen System und zeigen sich im Gesicht von längstens 500 Millisekunden, also einer halben Sekunde. Na, das ist, wenn das Gesicht spricht, ob wir das wollen oder nicht. Das kannst du natürlich in so einem Zusammenhang sehr gut benutzen, um zu erkennen, will ja jemand vielleicht was verheimlichen oder nicht. Ja? Insofern ist dieser Fokus da, der auf den Mikroexpressionen zur Lügenerkennung, wird auch tatsächlich im echten Leben. Also es ist nicht nur in dieser fiktiven amerikanischen Krimiserie so, wird auch im echten Leben schon seit den 70ern des letzten Jahrhunderts von Geheimdiensten und Behörden zur Lügenerkennung genutzt. Bei Leitomi liegt der Fokus darauf. Bei uns ist die Kenntnis darüber und auch das schnelle Erkennen, also in diesem entscheidenden Wimpernschlag, unser Vorteil zum Thema Einfühlungsvermögen. Also vielleicht etwas zu sehen, worüber das Gegenüber sich noch nicht ganz bewusst ist. Ja, oder was jemand tatsächlich, weil er es vielleicht auch nicht für angemessen erachtet, das zu zeigen, verheimlichen möchte. Wo aber eine der stärksten Blockaden vielleicht beim Klienten liegt. Ne? Da bringt es uns eben den Vorteil genauso. Nur die innere Haltung ist eine andere. Ja, ich will niemanden überführen.
Ja.
Sondern das, was es für mich bringt im Ansatz als Coach und Trainerin, ist immer der Hintergrund zu sagen, ich kann noch besser und punktgenauer mit Klienten an Blockaden arbeiten oder noch genauer auf Bedürfnisse eingehen, weil ich einen Wissensvorsprung habe. Und bei Leitomi liegt der Fokus eben auf der Lügenerkennung. Und deshalb sage ich, der Unterschied von 1 zu 2, also Staffel 1 zu 2 ist, dass sich so ein bisschen der Inhalt verschiebt. In Staffel 2 geht es vielmehr um Beziehungen. Ja, da geht es um die Beziehung zu seiner Tochter. Ja, der Protagonist ist dem Paul Ekman nachempfunden. Der heißt Cal Lightman, Paul Ekman. Mhm. Da hört man phonetisch schon so ein bisschen und auch so ein bisschen von der strangen Art. So, und da geht es vielmehr um Beziehungsgeflecht. Ja, Beziehung zu der Kollegin da oder es bleibt immer noch spannend, aber man merkt, dass Ekman da nicht mehr wissenschaftlicher Berater war.
Dabei war, ne? Aber die erste Staffel, die könnte man doch auf jeden Fall schon mal als Schnupperempfehlung vielleicht aussprechen.
Auf jeden Fall. Ne? Also war für mich auch. Ich habe irgendwann mal logischerweise im Psychologiestudium hörst du immer mal was von Ekman. Ja? Also da hörst du auch was von Mikroexpressionen und Basisemotionen, war das damals noch. Ich habe das aber vergessen und ich habe dann Leitomi gesehen.
Und dann kam es wieder.
Und dann habe ich gesagt, das, was der kann, das will ich auch können.
Das denken, glaube ich, viele, aber aus einer anderen Motivation heraus. Werden wir bessere Mütter und Väter, Partner, Partnerinnen, vielleicht Coaches, also besser in Anführungsstrichen in Form von sensibler und vielleicht mit einer breiteren Reaktionsmöglichkeit, wenn wir diese Fähigkeit der Mimikresonanz oder des Mikroexpressionenlesens fähig sind?
Also, ich werde ganz oft gefragt, wie ich denn zu Hause damit umgehe.
Ja.
Ja, und für mich ist das so ein, es in der Waage zu halten zwischen, wann ist es situativ angemessen für mich als Mutter oder Partnerin, das, was ich wahrgenommen habe, aufzugreifen und es anzusprechen? Und wann macht es auch mal Sinn, einfach nur die Klappe zu halten oder das Ganze humorvoll zu nehmen? Oder die dritte Entscheidung, auch mal woanders hinzugucken. Ja? Mhm. Also so diesen halben Zentimeter einfach vorbeizugucken am Gesicht. Ja? Du musst dir ja vorstellen, eine Mikroexpression, die längstens 500 Millisekunden dauert, die kann ja auch 100 Millisekunden dauern. Ein Blinzelschlag kann bis zu 400 Millisekunden dauern. So, hast du einmal geblinzelt, hast du es nicht gesehen. Also kannst du emotional, wir brauchen immer eine emotional aufgeladene Situation. Das ist auch ganz wichtig für die Hörer. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt durch die Welt traben kann und permanent irgendwo eine Mikroexpression sieht. Ja, sondern Voraussetzung ist, dass die Situation emotional aufgeladen ist, weil dann kommt nämlich unser Mandelkern, unsere Amygdala im limbischen System zum Einsatz.
So. Genau.
Und dann guckst du halt mal einen Zentimeter vorbei, blinzelst mal ein bisschen mehr und dann siehst du es auch nicht, weil es kann natürlich auch stressig und nervig für die Familie sein. Es kann aber auch auf der anderen Seite natürlich einen hohen emotionalen Qualitätsunterschied machen, etwas zu sehen und wahrzunehmen, wie es vielleicht deinem Kind geht, was es aufgrund dessen, dass es irgendwie ein Teenager ist und glaubt, es muss cool sein, nicht mehr aussprechen würde. Ja, und du kannst trotzdem feinfühlig damit umgehen. Ja, oder auch Ängste beim Partner wahrzunehmen oder wie auch immer. Ja, aber manchmal kann es halt auch in die andere Richtung gehen. Dann siehst du irgendwie was und dann musst du deinem Partner mal sagen, hallo, du weißt schon, wer ich bin, ne? Da war gerade was, da fehlt nur eine Hälfte vom Satz, da bin ich mir sicher. Ne? So was in der Art. Aber als Coach, Annette, finde ich es tatsächlich, ich kann mir kaum noch vorstellen, wie ich gearbeitet habe, ohne dass ich das konnte. Ja. Weil Intuition ist das eine. Ja, und es geht auch nichts darüber. Guck mal, ich bin vor 16 Jahren ins Schwäbische migriert. Ja, man nennt es hier Neig schmeckt. Und der Schwab sagt, auf der Brotsupp dahergeschwommen. Also, wenn man nicht auf der Brotsupp dahergeschwommen ist, dann hat man schon in seinem Leben etwas Lebenserfahrung gesammelt. Ja, so, und ich sage das ganz oft, die wenigsten Coaches sind ja 16. Sondern das sind gestandene Menschen, die auch schon Erfahrungen im Leben gemacht haben. Und die haben eine Intuition, ein Bauchgefühl. Und es ist eben nochmal etwas, um das zu untermauern. Das ist eine wissenschaftliche Methode. Es gibt übrigens mehr als 3000 Studien, die sich mit dem Thema Mimik beschäftigen, mit der ich mein Bauchgefühl nochmal untermauern kann. Und das ist doch großartig.
Das ist super, klar. Ich persönlich bin ja auch total begeistert von. Ich rede hier so ein bisschen, als wüsste ich gar nichts, aber stimmt ja nicht. Ich habe ja bei der Nicole auch schon mal ein bisschen was gelernt dazu. Genau. Nein, ich finde es auch, auch wirklich spannend. Ich merke, dass ich oft wirklich gar nicht drauf achte, weil ich es mir jetzt auch nicht als Hauptfokus gesetzt habe in meiner Arbeit. Aber ich habe auf der anderen Seite dann auch erstaunliche Momente, wo ich doch was mehr wahrnehme. Mhm. Dann denke ich so, hey Annette, wie hast du das denn gemacht? Also das ist dann, klar, man kann es natürlich auch üben, denn es gibt ja auch eine Übeplattform dafür. Ja. Vielleicht magst du dazu was sagen?
Also es gibt von Dirk Eilert eine Übungsplattform. Da kann man Mikroexpressionen üben, weil ich meine, im echten Leben, das ist das, was ich eben gesagt habe, ne? Also das auch wahrzunehmen ist ja vorausgesetzt, eine emotional aufgeladene Situation ist da und dann kannst du halt nicht sagen, können Sie das vielleicht nochmal machen, ja, weil ich habe es nicht richtig gesehen.
Also bitte an der Stelle nochmal wütend werden.
Ja, genau. Kannst du bitte nur auf die Replay-Taste drücken, kannst du es nochmal machen. Das haben wir halt im echten Leben, im Umgang mit Menschen ja nicht. So, und also musst du ja gucken, wie trainierst du dein Auge darauf, schnell wahrzunehmen? Unser Auge kann das. Das merkst du zum Beispiel beim Buchstabenlernen und beim Lesen, wie wir lesen können. Du hast ja eine Worterkennung. Ja? Du liest ja gar nicht mehr Buchstabe für Buchstabe, sondern du siehst das Wort und erkennst das. Und das hat einfach was damit zu tun, wie stark wir das verinnerlicht haben. Und
gibt's auch diese coolen Facebook-Bildchen immer, ne? Wo dann Buchstaben durch Zahlen ersetzt oder weg und auf dem Kopf und hast du nicht gesehen. Ja.
Genau. Ja, wir können ja auch sogar Worte lesen, in denen Buchstaben fehlen, ja. Einfach weil wir das so stark verinnerlicht haben. So, und auf dieser Übungsplattform hast du eben die Möglichkeit, Mikroexpressionen zu üben. Das heißt, du bekommst die Ausdrücke dieser purely facial emotions, ja. Und die kannst du dir einstellen von 40 bis 450 Millisekunden in der Geschwindigkeit, kannst dann auf 70 oder auf 100 oder 150 üben, also kannst nicht in 10er Schritten, sondern ab 100 dann in 50er Schritten, und kannst dann eben entsprechend üben, dass dein Auge schnelle muskuläre Bewegungen im Gesicht wahrnehmen kann. Und du lernst natürlich dort auch zuordnen. Und auch da gibt es genügend Studien mittlerweile, die sich damit beschäftigen, dass du schon nach einer Stunde Training auf dieser Plattform, dass sich tatsächlich messbare Verbesserungen der Wahrnehmungsfähigkeit darstellen.
Wow.
So, ne? Einfach weil du dein Auge darauf trainierst, eben feine Bewegungen im Gesicht wahrzunehmen. Und das hilft dir natürlich dann auch im Alltag. Ne? Und es macht schon Sinn, das auch sich immer mal wieder tatsächlich so vors Auge zu führen, damit du diese Momente, wie du den eben geschildert hast, so dieses, boah, Annette, wie hast du das jetzt gemacht, ne? Damit du diese Momente öfter hast.
Ja, und es ist halt, es ist, also ich würde es jetzt so beschreiben, ich sitze nicht da und warte jetzt auf was, sondern es ist einfach wirklich da. Es geht so ein bisschen in dieses intuitive Wahrnehmen über. Also würde ich es jetzt von mir beschreiben, ja. Aber ich habe auch, da bin ich ehrlich, wirklich ganz wenig Übung nur drin.
Also ich sage jetzt mal, beim Coaching, da hast du im Regelfall die Grundvoraussetzungen dafür, es zu sehen. Weil die meisten Klienten kommen, weil sie mit irgendetwas eine Herausforderung haben, mit irgendetwas kämpfen, irgendwo blockiert sind. Ja. Das beinhaltet im Regelfall eine emotionale Aufladung.
Ja.
So. Und da ist per se das Thema gegeben, dass du eine Mikroexpression sehen kannst, wenn du genauer hinguckst. Ja, und für mich haben sich in Coaching-Kontexten da tatsächlich schon Situationen ergeben, wo wir mit einem Thema eingestiegen sind und mit einer Emotion, die die Klientin benannt hat oder die der Klient benannt hat. Und durch eine Mikroexpression, die ich wahrgenommen habe und die ich eben auch in Form einer Resonanzaussage formuliert habe, ja, dass wir an einem ganz anderen Punkt plötzlich gearbeitet haben und auch an einer ganz anderen Emotion, die da war, die plötzlich auftauchte, derer sich auch die Klientin, der Klient gar nicht bewusst war, sondern erst durch das Ansprechen eine Resonanz gespürt hat und gesagt hat, ja stimmt, da ist was. Das ist was ja komisch. Ja.
Aber ist was anderes, als ich dachte.
Ja, ja, ne?
Ja, und da wird es ja dann auch spannend und wichtig, was du vorhin auch erklärt hast für unsere Hörerinnen und Hörer, dass es nämlich bei der Mimikresonanz gar nicht mehr nur ausschließlich um diese Mikroexpression geht, ja, sondern dass es noch um viel mehr Wahrnehmung im ganzen Konzept geht.
Ganzheitlich, und da ja, ja.
In die Resonanz zu gehen und das vielleicht auch zum Spiegeln zu nutzen, um sagen zu können, könnte es auch sein, dass, oder ich habe da gerade was wahrgenommen, das würde ich so und so formulieren, und dann zu gucken, was kommt da für eine Reaktion.
Genau, ja. Und tatsächlich auch, also das Portfolio noch ein Stück weit zu verbreitern. Also ne, man kann den Einstieg einfach machen über das Thema Mikroexpressionen und das, was ich vorhin gesagt habe, das Thema Trigger, ne, also was triggert eine Emotion an und wofür ist eine Emotion gut, also das Thema Funktion. Und dann tiefer in die ganze Thematik einsteigen und zu gucken, auf welchen Kanälen repräsentiert denn der Mensch mir gegenüber gegebenenfalls noch, dass da etwas ist. Ja? Weil je mehr Kanäle ich habe, also auch körpersprachlich oder über Atmung etc., umso sicherer kann ich mir sein, dass meine Wahrnehmung mich nicht trügt als Coach. Ja. Und umso sicherer kann ich sein, dass ich vielleicht, gerade wenn es um eine emotionale Blockade oder etwas geht, dass ich da auch mit dem Klienten auf den richtigen Weg komme, um ihn lösungsorientiert zu begleiten, damit er seine Blockade lösen kann. Weil das machen wir ja nicht als Coach. Ne?
Ja, das stimmt. Ich habe da noch eine Frage, Nicole. Ja. Gibt es Mythen rund um Mimikresonanz, wo du sagst, oh, das würde ich wirklich gern mal hier laut sagen, dass das nicht stimmt? So.
Um die Mimikresonanz, also es gibt ganz viele Mythen in der Körpersprache, die gibt es, aber um Mythen um die Mimikresonanz, also ich glaube, dass womit Menschen tatsächlich dann vielleicht so ein bisschen liebäugeln, das ist das Thema, ab jetzt weiß ich immer, was jemand mein Gegenüber denkt. Das weiß ich.
Jetzt weiß ich, wann mein Partner oder meine Partnerin
nicht. Das stimmt halt tatsächlich. Ja, das stimmt halt tatsächlich nicht, weil wir wissen ja nie, warum eine Emotion auftritt. Also das ist immer nur ein Mutmaßen. Ja, unser Gehirn ist ein sonderbares Ding, das da, ne, das da oben in unserem Kopf. Und du kannst in einem hochbrisanten Kontext unterwegs sein oder ganz wichtige Themen besprechen und plötzlich sagt dein Kopf, oh Scheiße, du hast schon wieder vergessen, Katzenfutter zu kaufen. Ja? Und zeigst plötzlich einen einseitig eingepressten Mundwinkel oder eine einseitig hochgezogene Augenbraue, die ein Zeichen ist für die Emotionsfamilie Verachtung. Ja? Und die bezieht sich gar nicht auf dein Gegenüber. Ja. Sondern, und die bezieht sich auf den Kontext, dass du ein Depp bist, weil du Katzenfutter kaufen wolltest und denkst, oh Gott, ja. Jetzt habe ich mir schon 5-mal aufgeschrieben und immer noch nicht. Ja, schon wieder muss die Katze die Leberwurst fressen. So, also ne, wir wissen nicht, warum eine Emotion auftritt. Und das ist vielleicht ein Mythos, der da auch rundherum ist, zu sagen, haha, jetzt weiß ich, was mein Gegenüber denkt. Und das ist nicht so. Sondern ich brauche die Resonanzaussage. Ich weiß, da ist vielleicht was und am wichtigsten ist immer das Thema Inkongruenz. Also fast gesagtes Wort und das, was ich mimisch sehe oder körpersprachlich sehe, zusammen. Wenn eine Inkongruenz da ist, dann macht es Sinn zu fragen, also ins Gespräch zu gehen. Ne? Und nicht gleich zu sagen, ha, 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 jetzt habe ich dich.
Ich habe gerade so gedacht, es braucht auch ein gewisses Maß an Aufgeräumtheit, wenn man mit diesem Training sich Fertigkeiten erwirbt und die dann auch anwendet. Also wenn man lernt zu sehen.
Ja.
Also dass ich zum Beispiel wirklich so aufgeräumt bin in mir, dass ich so eine Expression, die in Richtung Verachtung geht, nicht auf mich beziehe.
Ja, oder dass, wenn du sie auf dich beziehst, dass du auch dann ins Hinterfragen gehst. Also ich meine, die Idealform, Annette, ist natürlich zu sagen, keine Ahnung, warum beim Klienten oder beim Gegenüber das jetzt gerade auftritt. So. Mhm. Also sich so neutral zu verhalten. Ich persönlich glaube, wenn du dich gut vorbereitest auf einen Coaching-Kontext, und dann sind wir beim Thema Aufgeräumtheit, ne? Mhm. Ich nenne das auch so ein Stückchen Seelenreinhaltung für Coaches. Also vor dem Coaching, während des Coachings und nach dem Coaching auch darauf aufzupassen, dass du dich nicht von der Welt des Coaches absorbieren lässt, Punkt, Punkt, mhm. Punkt, ja, sondern dass du in der Neutralität bleiben kannst, trotz allem. Dann bist du vielleicht dazu in der Lage, das auch nicht auf dich selber zu beziehen. Mhm. Wenn du das aber in einem persönlichen Kontext erlebst und emotional selber involviert bist, ist es natürlich umso größer, das nicht auf dich zu beziehen. Und bei allem, so oder so, ist die Resonanzaussage das Mittel der Wahl. Du hast was wahrgenommen und du fragst nach, wo, ne? Also kann das sein?
Ja.
Und wenn du dann, und wenn du dann ein richtiges Wort aus der Gefühlsfamilie wählst, ja, also kann das sein, dass du das, was ich gerade gesagt habe, missbilligst? Und dann kann der andere sagen, ja, ging mir auf den Keks, hatte ich keinen Bock drauf. Oder er kann sagen, nö, hatte mit dir gerade gar nichts zu tun.
Ja, ich meine, wir kennen das ja auch. Es muss nur jemand irgendwie, wenn wir einen Vortrag halten, gehen drei Leute raus.
Ja.
Und man ist sehr schnell in dem Denken, oh Gott, ich erzähle Mist und es ist nicht spannend genug. Mhm. Ich nehme meine Hörer nicht mit und die hatten aber alle nur Krautsalat zum Mittagessen oder so, irgendwas in der Richtung.
Oder was auch immer, ja.
Ja. Klar, das ist das gleiche Prinzip.
Ja, absolut.
Ja, super. Hör mal, Nicole, du hast ja noch eine Leidenschaft. Ja, bestimmt nicht alle Leute wissen, die Nicole, also viele Menschen schreiben ja Bücher, aber die Nicole, die schreibt noch besondere Bücher, nämlich Frankreich-Krimis. Und die Nicole hat eine Hauptprotagonistin, die Mimikexpertin ist.
Yep.
Wie kam es denn dazu?
Wie kam es dazu? Ach, das ist eine sehr schöne Geschichte, Annette. Ich habe mit 11 oder 12, in ein Schulheft, in ein Schreibheft mit meinem Füller eine Krimi-Geschichte geschrieben. Ja, weil mich Schreiben schon, wie man da so sieht, immer fasziniert hat, lag aber auch daran, dass ich sehr früh schon lesen gelernt habe und es gab mich nie ohne Buch. Vielleicht war es dann so quasi auch der zweite Schritt, auch selber zu versuchen, sich schriftstellerisch zu betätigen. Und ich habe damals eine Protagonistin erfunden, die hieß Margot Surfin Selters und war Polizistin oder Privatdetektivin in Berlin. Und so vor 10 Jahren ungefähr habe ich gesagt, ich muss ein Krimi schreiben. Also ich muss was Belletristisches schreiben, Fachbücher habe ich schon geschrieben. Ich habe irgendwie Bock, was Belletristisches zu schreiben. Und ich habe hinter meinem Schreibtisch ein Whiteboard und da habe ich angefangen, Themen zu sammeln. Als allererstes, muss ich gestehen, gab es den Mörder, den Mehrfach-Serienmörder. Ja? Martin Angerer genannt, der Schächter. Der war irgendwie zuerst da. Und dann gestaltete sich so die Gesamtgeschichte drumherum. Und irgendwann, als ich so die Protagonistin beschrieben habe, habe ich gedacht, wieso nehme ich nicht jemanden, den ich schon mal erfunden habe und passe das irgendwie an? So, und dann war das plötzlich halt die Margot, ja. Ich habe die dann nach Frankreich gesetzt, dann war das eben die Margot oder Margot, damit wirklich wie Margot geschrieben, Surfin. Und quasi kurz bevor ich angefangen habe zu schreiben, kam mir der Gedanke, was wäre, wenn die das könnte, was ich kann. Also wenn die Emotionen über die Mimik entschlüsseln kann und die das eben in dem Fall für ihre Ermittlungsarbeiten nutzt. Und in dem Moment quasi, das war wie so, ja, das macht sie einzigartig, ne? Unabhängig davon, dass sie Hobbyköchin ist, ne? Aber das macht sie einzigartig, das macht sie besonders. Und durch meine Affinität zu Südfrankreich und dadurch, dass ich eben sehr, sehr lange dort, in meinem ersten Leben ein Ferienhaus hatte, kenne ich diese Region eben sehr, sehr gut. Mhm. Und ich habe dann, als ich angefangen habe zu schreiben, spannenderweise schreibe ich ja meine Frankreich-Krimis auf Kreta, ne? Nicht in der Provence, hat was mit der Energie des Meeres dort zu tun, die tatsächlich in der Provence nicht so ist. Ich habe das ausprobiert, das provenzalische Meer hat das nicht. Das ist bei Cassis übrigens, für alle, die sich jetzt fragen, wo die Provence ein Meer hat. Und ich habe dann mein Manuskript geschrieben, habe das an 12 Verlage geschickt und wunderbarerweise tatsächlich von vielen Verlagen eine Antwort bekommen, was gar nicht normal ist in der Branche.
Das stimmt.
Ich habe von 4 Verlagen eine Antwort bekommen. Bei 12 Verlagen ist das ein irrer Response. 2 haben abgesagt und von den anderen 2 habe ich mich für Piper entschieden, was aus meiner Sicht die absolut richtige Entscheidung war, die ich getroffen habe. Und meine Lektorin, die das dann gelesen hat, die hat gesagt, ey, bei Margot, da stelle ich mir irgendjemand vor, der so ein bisschen älter ist. Kannst du der nicht einen mehr cooleren Namen geben? Und dann habe ich das einfranzösisch und dann ist da eine Margot draus geworden, Margeaux geschrieben. Mhm. Und das ist eben Margot Surfin, die mit ihrem deutsch-französischen Team, also sie lebt in der Provence, hat da Menschen um sich, mit denen sie interagiert und eben auch aus Deutschland, hier Region Stuttgart, noch Menschen, die da mit dabei sind. Und mittlerweile startet die Margot im Juli in ihren 4. Fall.
Ja, es ist unfassbar.
Ja.
Ist Band 3 kommt wann?
3 kommt am 6. Juli raus, ist mittlerweile umbenannt. Wir mussten uns aus markenrechtlichen Gründen da beugen. Und Band 1 ist provenzalisches Blut, Band 2 ist provenzalische Rache und Band 3, und ab da heißt es Französisch, also französische Sünden. Und Band 4 französische Verstrickungen. Und ich habe jetzt die Vertragsverhandlungen gerade für Band 5 und 6 abgeschlossen und bekomme da in den nächsten Tagen auch den Vertrag für Band 5 und 6. Das heißt, es geht mit Margot eben entsprechend auch weiter.
Ja. Und ich kann wirklich nur sagen, es ist ein Vergnügen. Band 2 liegt hier, da habe ich mich noch nicht rangetraut. Also das Lesezeichen liegt drin, die ersten Seiten sind angelesen, weil ich bei Band 1 wirklich, ich muss es jetzt kurz erzählen, ich musste das Ding aus der Hand legen, weil es mir so gruselig war, dass ich dachte, das kann ich im Leben nicht fertig lesen. Und als ich ihn dann aber, weil ich so neugierig war und ja auch wissen wollte, wie schreibt Nicole, dann weitergelesen habe, dann konnte ich ihn nicht mehr aus der Hand legen. Mhm. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich pures Krimi-Vergnügen.
Das ist sehr schön, und, wie du das sagst.
Du schreibst ja unter Nicole de Wert und wir werden auch das gerne in die Shownotes nehmen. Und es gibt ja aber durchaus, und wir sind ja hier Weiterbildungspodcast für Coaches, noch eine Neuerscheinung in diesem Jahr,
die
für die Zielgruppe spannend ist. Magst du dazu auch noch was erzählen?
Ja, Mimikresonanz für Coaches erscheint, wenn alles gut läuft, am 24. Juli beim Jungfermann Verlag. Mhm. Und ja, ich darf die Methode tatsächlich für uns, also für uns im Coaching-Alltag so ein bisschen runterbrechen. Da ist Wissenschaft mit dabei, da ist aber auch, ich sage es mal, ganz normaler Coaching-Alltag mit dabei, sodass es eine Anwendbarkeit für den Coaching-Alltag auch zeigt. Also was kannst du mit, wenn du all das weißt, wie das funktioniert, wie machst du es denn im Coaching jetzt tatsächlich? Ja? Okay. Also fängst du an, deine Klienten psychopathisch anzustarren? Ja? Naja. Weißt du, wenn einmal blinzeln 400 Millisekunden dauert, du darfst halt nicht blinzeln, das kann eben leicht dann so psychopathisch aussehen. Wenn du dann vor deinem Klienten sitzt, können unsere Zuhörer leider gerade nicht sehen, ne? Aber so mit so aufgerissenen Augen und starrst den so an. Ich weiß nicht, ob das förderlich ist.
Nicole kann auch total gut Mikroimpressionen nachahmen.
Ja. Aber das gehört dazu, wenn du das lernst, Annette, weil du dich naja, wir hatten das Thema Facial Feedback ganz am Anfang, ne? Weil das ja auch was damit zu tun hat, zur Empfindungsgenauigkeit zu bekommen. Ja. Emotionale Empfindungsgenauigkeit, ein wichtiger Punkt.
Sehr schön. Das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit deiner Unterstützung im Grunde sich dem Thema auch nochmal zu nähern. Wer jetzt nach diesem Interview, ich sag mal, Blut geleckt hat, der kauft sich erstmal das Buch, wenn es raus ist im Juli.
Oder fängt erstmal mit dem Krimi an, weil da kann man ja auch schon ein bisschen was lernen. Für die, die sagen.
Den kann man jetzt schon mit in Urlaub nehmen.
Ja. Ja,
wenn man denn die Möglichkeit hat, irgendwo in Deutschland noch Ferienhäuschen oder eine Wohnung zu kriegen. Mhm. Oder einen Flieger irgendwo hin, wo es vielleicht nicht so voll ist. Dann nimmt man also den Krimi mit. Danach steigt man ein mit der Mimikresonanz für Coaches. Und wenn man dann noch weiterkommen will, kann man bei dir in Nee, gar nicht in Reutlingen, sondern online im Moment. Auch noch im Kurs Was lernen kann ich nur empfehlen. Hab's selber gemacht, ist ein echter Daumen hoch für die Weiterbildungswelt.
Ganz wunderbar. Und wir zwei haben ja auch noch gemeinsam was vor, ne?
Wir zwei haben noch dazu ganz, ganz anderes Thema auch noch was. Das verlinke ich auch gerne, denn die Nicole wird am 26. August ein Praxisseminar darüber geben, wie man Lego Serious Play im Coaching anwenden kann. Ja. Auch das wird ein Online-Seminar, wird buchbar sein bei der Seminarbetrieb, kommt auch ganz bald auf die Website. Aber wenn man sagt, wow, wie cool, kann man sich gerne schon mal melden und vormerken lassen.
Genau. Und das passt übrigens total gut zum Thema, weil sich emotionale Situationen sehr gut mit dem Lego Serious Play natürlich auch sichtbar machen lassen. Und dann kannst du wieder super ins Gespräch einsteigen oder eben auch rumgedreht. Du lässt die Leute was bauen und lässt sie darüber erzählen und da kommen Emotionen auf. Also das passt perfekt in den Coaching-Alltag.
Super. Das war jetzt so ein bisschen fast wie ein Werbeblock, ja. Aber nix, der war super und deshalb gute Werbung soll ja sein. Liebe Nicole, ich habe am Ende immer drei Fragen, die ich immer gleich meinen Interviewpartnerinnen und Partnern stelle. Mhm. Die kommen jetzt. Ja, ich bin gespannt. Die erste Frage heißt, was ist deine aktuelle Weiterbildung oder was war gerade die letzte?
Die letzte, guck mal, der Köter schon wieder im Hintergrund, ist meine Weiterbildung, wie kriege ich meinen Hund in den Griff? Nein, ich habe sowohl bei M-Trace, was man ja bei mir auch lernen kann, als auch bei Mimikresonanz assistiert, und zwar bei Online-Seminaren, um mich schlau zu machen, wie die Formate online funktionieren. Ja. Ja. Da habe ich 8 Tage insgesamt vor dem PC verbracht und war sehr angetan.
Sehr schön. Nächste Frage. Was liest du zurzeit? Das darf sowohl beruflich als auch privat sein, Unterhaltung und oder Fachliteratur.
Also ich gebe ganz offen zu, ich habe gar keine Fachliteratur großartig gelesen in letzter Zeit. Was ich persönlich gerade gelesen habe, war zum Kaffee bei Mr. Dalton. Fantasy. Aha. Ja, lese ich sehr gerne. Ich lese keine Krimis mehr, seitdem ich selber welche schreibe. Und ich habe vorher nur Krimis gelesen. Also lese ich jetzt sehr viel Fantasy. Zum Kaffee bei Mr. Dalton mochte ich sehr gerne. Und die Dina-Reihe von Ilona Andrews mochte ich auch sehr gerne. So strange, so abgedreht. Wenn man Star Wars-Fan ist, passt das wahrscheinlich.
Sehr cool. Jetzt haben wir was Neues gelernt über dich, Nicole.
Ja.
So, jetzt kommt die letzte abschließende Frage. Nicole, was wünschst du dir für die Welt?
Alter Falter Annette. ich wünsche mir viel mehr emotionale Lebewesen auf diesem Planeten. Ja, das wünsche ich
mir. Ja. Das würde uns auch gut tun.
Ja. Ja. Und das mehr wünsche ich mir gar nicht.
Schön. Vielen Dank, Nicole.
Gerne.
Das war die offiziell 3. Podcast-Folge von Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Zu Gast war Nicole Grün, Coach und Trainerin aus Reutlingen im Süddeutschen. Liebe Nicole, es war mir ein Vergnügen. Ich danke dir ganz herzlich.
Annette, ich gebe das Vergnügen genauso zurück. Es war voll cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich mag deinen Podcast und freue mich sehr, dass ich jetzt schon bei Folge 3 dabei sein durfte und bin gespannt, wer noch alles kommen wird.
Ich auch. Ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich kann heute nur noch ein zweites Mal Danke sagen, der Nicole, und danke allen, die zugehört haben und auf Wiederhören. Tschüss, Nicole.
Tschüss.
Das war einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de. Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer.